Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Denn dein Wort sollt nicht mehr gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Bevor wir uns jetzt gleich dem Wort Gottes für den heutigen Sonntag zuwenden, möchte ich mich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Wie Sie unschwer an meiner Aussprache erkennen können, bin ich nicht in Westfalen aufgewachsen. Ich komme gebürtig aus Polen und bin vor 39 Jahren hier nach Deutschland gekommen, und zwar unter ganz abenteuerlichen Umständen, so etwa wie die Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt. Ich war damals in Polen, welches unter der kommunistischen Diktatur litt und wo der Kriegszustand herrschte, bin ich wie viele andere auch mal ins Gefängnis gekommen. Und Gott hat doch seine schützende Hand über mir gehalten. Denn ich war in Gewalt von solchen Menschen wie diese, die es in der Ukraine ihr Unwesen treiben. Und doch hat Gott mich dort hindurchgeführt. Und nicht nur das, ich bekam zu meiner Freude damals die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Und so bin ich nach Deutschland gekommen. Und ich habe Deutschland als ein sehr gastfreundliches Land erlebt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe die ersten 17 Jahre hier in Bielefeld verbracht, von 1983 bis zum Jahr 2000. Und eine ganz große Rolle in meinem Leben spielt die Landeskirchengemeinschaft hier an der Jöllenbecker Straße. Das hat sich so ergeben, dass als ich nach Bielefeld kam, da bekam ich von einer bekannten Diakonisse aus Holland, Schwester Els Nannen, eine Adresse zugesteckt, also ich soll mal eine Gemeinschaft für mich finden, wenn ich in der Fremde bin. Und da habe ich die Telefonnummer von Dieter Gudejohann bekommen. Und da habe ich auch angerufen und durfte mich auch vorstellen. Und Dieter hat mich hierher auch eingeladen. Ich kann mich erinnern, das Kreuz stand damals nicht an dieser Wand, sondern an dieser Wand. Ja, das war noch damals etwas anders. Und in einer sehr, sehr guten und warmen Erinnerung habe ich auch Marianne und Waldemar Linke, die meine Frau und mich und meine Kinder auch damals besucht haben und so die Liebe Gottes an uns weitergereicht haben. Also ihr Lieben, das werden wir euch nie vergessen. Das war wirklich etwas ganz Einmaliges. Ich habe mich sehr gefreut, als Dieter bei mir angerufen hat mit dem Angebot, dass ich hier wieder herkommen kann. Das ist ja schon lange her, dass ich das letzte Mal hier war, also mit Sicherheit noch vor Corona. Die Corona-Zeit war so ein Loch. Und Dieter hat auch dieses Datum mir angeboten. Und dieses Datum hat in meinem Leben auch eine ganz große Bedeutung. Das sage ich gleich. Zunächst einmal wollte ich noch uns ein Wort aus der Heiligen Schrift in Erinnerung rufen, aus dem Psalm 34, wo der Psalmist sagt: Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Und ein paar Verse später, als ich den Herrn anrief, antwortete er mir und rettete mich aus aller meiner Not. Dieses Psalmwort ist unheimlich wertvoll. Zunächst einmal, wenn man diese Aussage hört, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Herzen, in meinem Munde sein, da könnte man denken, da hat einer gerade mal im Lotto gewonnen. Nicht? Und dann ist man von einer großen, freudigen Stimmung getragen. Aber dieser Psalm ist einer der ganz wenigen, wo wir wissen, unter welchen Umständen er geschrieben wurde. Und geschrieben wurde dieser Psalm in der schwierigsten Stunde im Leben von David. Der war damals auf der Flucht vor seinem Schwiegervater, König Saul. Er musste ins Ausland fliehen. Dort ist er in die Gefangenschaft bei den Philistern geraten, die auf ihn nicht gut zu sprechen waren, weil er den Goliath um die Ecke gebracht hat. Und eigentlich sah er dem sicheren Tod entgegen und konnte sich nicht anders helfen, als dass er sich einfach wahnsinnig stellte, sodass die Philister ihn verjagt haben. Also er hat alles verloren, auch seine Würde. Da könnte man erwarten, jetzt wäre die Gelegenheit, so richtig Trübsal zu blasen und zu jammern. Aber nein, er sagt in dieser Situation die Worte: Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und wenn wir ganz genau zuhören, dann stellen wir fest, hier geht es gar nicht um die Stimmung, sondern um eine Willensentscheidung. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das ist schon etwas Großartiges. Nicht von der Stimmung abhängig sein, die Stimmungen, die wechseln, kommen darauf an, wie man gegessen und geschlafen hat, aber das ist eine Entscheidung, eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das ist auch ein großes Bekenntnis, denn das bringt das zum Ausdruck, was zum Beispiel Apostel Paulus sagt, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle, auch die, vor denen wir eine große Angst haben, die wir uns niemals selber ausgesucht hätten. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ich kann nur empfehlen, dass jeder diese Entscheidung für sich selber trifft, denn das verleiht ungeahnte Kräfte, den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und da sagt ein wenig später der Psalmist, als ich den Herrn anrief, antwortete er mir und rettete mich aus aller meiner Not. Also Gott loben, aber sich auch erinnern. Erinnern an die großen Taten Gottes in unserem Leben. Es ist ja so, dass wir uns ganz genau das merken, was uns Schwierigkeiten macht, die Notzeiten, aber sehr schnell das Gute vergessen. Und hier geht es darum, es eben nicht zu vergessen, sondern Gott dafür Danke zu sagen. Und auch das ist eine große Quelle der Kraft. Als ich den Herrn anrief, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Not. Ich habe mal gelesen, in Israel heißt, ich glaube, gleichwertig mit, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die großen Taten Gottes. Und jetzt bin ich auch bei einer Erinnerung. Ich habe gesagt, ich habe mich sehr gefreut, als Dieter gerade dieses Datum mir genannt hat, den 3. Juli dieses Jahres. Vor 39 Jahren, das war das Jahr 1983, war der 3. Juli auch ein Sonntag. So wie in diesem Jahr. Genauso gingen die Jahrestage. Und diesen Sonntag werde ich nie vergessen. Den 3. Juli 1983, da habe ich den Nachmittag nämlich bei der Familie Bujnowski verbracht. Und ich habe einen lebenden Zeugen dafür, Gabi, die seit geraumer Zeit Sauer heißt. Und wo ich wirklich staune, in diesen 39 Jahren habe ich mich so verändert, dass meine Freunde, die mich nach Jahrzehnten in Polen sehen, die können mich nicht erkennen, wiedererkennen. Und Gabi ist in 39 Jahren nicht ein Jahr älter geworden. Also, das ist wirklich, aber das liegt immer an einem guten Ehemann, das müssen wir auch mal richtigstellen. Auf jeden Fall, ich war bei der Familie Bujnowski und das hatte ja auch einen Grund. Und der Grund lag im Bruder von Gabi, der gerade von der Familie und den Freunden verabschiedet wurde, der sollte nämlich am nächsten Tag zum Bund gehen. Und so wurden wir eingeladen nach dem Gottesdienst bei dem Ostpreußischen Gebetsverein an der Asterstraße. Dann waren wir zur Familie Bujnowski eingeladen, dort haben wir den Nachmittag verbracht, auch mit einer guten Bewirtung, die ist mir auch in eine angenehme Erinnerung geblieben. Und nach dem 3. Juli kam unweigerlich der 4. und das war ein Montag. Und dieser Tag war auch für mich ganz wichtig, da begann ich nämlich meinen Sprachkurs. Ich musste erstmal Deutsch lernen. Und da bin ich nach Hannover gefahren und am Montag, den 4. Juli, begann ich den Deutschsprachkurs und so begann sozusagen mein Weg Richtung Pfarrberuf. Und dieser Weg hat lange gedauert, das waren 17 Jahre. Angefangen habe ich den Sprachkurs am Montag, den 4. Juli, in meine Pfarrstelle unbefristet berufen wurde ich im Jahre 2000. 17 Jahre. Da habe ich gelernt, was es heißt, mit Beharrlichkeit kommt man voran. 17 Jahre. Erstmal musste ich Deutsch lernen, dann durfte ich das Abitur noch ein zweites Mal machen, dann das Studium, dann das Vikariat in Brackwede, dann den Vorbereitungsdienst in Eckartsheim. Naja, und dann irgendwann einmal war es auch soweit. Und deswegen, lieber Dieter, ich freue mich sehr, dass du mich gerade zum 3. Juli eingeladen hast, weil in diesem Jahr eigentlich jedes Datum für mich ein geschichtliches Datum ist, wo ich nur sagen kann, Als ich den Herrn anrief, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Not. Denn es war ja nicht selbstverständlich, dass irgendwo das auch gelungen ist mit diesen ganzen Lehrgängen. Und dafür bin ich Gott unendlich dankbar. Und jetzt möchte ich gerne zu dem Text kommen, den ich hier vorschlagen durfte. Also das ist immer so schön bei der Landeskirchengemeinschaft an der Jöllenberger Straße. Mir wird immer freigestellt, was für einen Text ich gerne nehmen möchte. Das ist bei einem Pfarrer relativ selten. Es gibt ja eine Predigtreihe und das hat auch seinen Sinn. Aber umso schöner, wenn ich mir selber was aussuchen darf. Und da habe ich mir etwas ausgesucht aus dem Ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 16. Und ich möchte Ihnen gerne eine Brücke bauen, damit Sie diese Bibelstelle nie vergessen. Es wurde gesagt, es gibt so einen Unterschied zwischen der Gemeinschaft hier drinnen und den verlorenen Menschen da an der Jöllenberger Straße, die da irgendwo hin und her gehen. Und einen Unterschied habe ich ausgemacht. Wenn ich hier fragen würde nach den Geboten, dann gehe ich mal davon aus, dass die meisten von Ihnen die Gebote mir aufzählen können. Es gibt ja auch nur 10. Wenn ich aber an der Jöllenbecker Straße so x-beliebige Menschen fragen würde, was bringen Sie mit einem Gebot zusammen oder welches Gebot Sie kennen, dann kann man Gift darauf nehmen, da werden die Leute sagen, das Reinheitsgebot, nachdem das Bier in Deutschland gebraut ist. Also das ist das Gebot, das die Leute in Deutschland einfach kennen. Ja? Ich frage dann gerne weiter, die Leute, die so gut wissen, dass es das Reinheitsgebot gibt, können Sie mir auch sagen, von welchem Jahr das stimmt, kommt? Und da geraten Leute in Schleudern, das wissen die wenigsten. Aber weiß das vielleicht jemand hier? Von welchem Jahr ist das Reinheitsgebot? Bitte? Also ich kann Ihnen sagen, und dieses steht ganz unbedenklich auf der Flasche von alkoholfreiem Bier von Clausthaler. Da steht nämlich, ja, das steht nämlich gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Also als eine kleine Eselsbrücke, ein Jahr vor der Reformation, die war 1517. Und diese Zahl 1516 hat immer eine große Bedeutung. Denn wenn wir unsere Bibelstelle aufschlagen wollen, dann ist das der erste Brief an Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 16. Zusammen 1516. Also wenn Sie mal an das Reinheitsgebot denken, ruhig bei dem alkoholfreien Clausthaler, dann denken Sie bitte an 1516 und da kommen Sie sehr schnell an diese Stelle. Aber jetzt will ich auch sagen, was da drin steht. Und das, was da drin steht, sind drei Sätze, die eigentlich ganz einfach und sehr gut zu verstehen sind und deswegen so schwierig. Es wird häufig gesagt, also die Bibel, wenn man sie liest, da gibt es so viele Stellen, die sind so unklar und dunkel und man weiß eigentlich gar nicht, was da so gemeint ist. Es gibt solche tatsächlich. Aber ich muss immer daran denken, was ein amerikanischer Schriftsteller Mark Twain einmal gesagt hat. Er meinte von sich selber, es beunruhige mich nicht die Stellen, die dunkel sind, die eindeutig sind, die machen mir Angst. Also die man gut verstehen kann. Und jetzt das, was ich sage, soll ja keine Angst machen, aber interessant ist es trotzdem. Denn es sind drei ganz steile Aufforderungen. Und zwar, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Noch einmal, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Nicht schwer zu verstehen, umso schwieriger zu realisieren. Ich habe mich immer so gefragt, welche von diesen dreien Aufforderungen die schwierigste ist. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass oder seid dankbar in allen Dingen. Und das mit der Dankbarkeit, glaube ich, ist das Schwierigste. Das ist überhaupt ganz schwierig und merkwürdig mit der Dankbarkeit, denn diese Situation begegne ich immer wieder. Ich kenne ja viele Menschen und viele geben mir sehr deutlich zu verstehen, dass sie vom Glauben, von Gott gar nichts halten. Und dann ergibt sich plötzlich, ich besuche einen solchen Menschen im Klinikum. Also ich gehe einmal die Woche ins Krankenhaus da in Minden und als Pastor darf ich die Liste mir einsehen von meinen Gemeindegliedern und dann weiß ich, wem ich einen Besuch anbieten kann. Und da finde ich häufig Menschen, die vorher von dem Glauben absolut nichts gehalten haben. Und auf einmal sehen sie dem Tod ins Auge. Oh, dann wird es aber anders. dann kommt es schon vor, dass sie sagen, Herr Pfarrer, nehmen Sie mich sofort in die Kirche auf. Was ich auch kann. Das wird dann später nachgeholt, aber ich habe die Berechtigung, in Notfällen auch die Aufnahme in die Kirche auszusprechen. Herr Pfarrer, beten Sie für mich. Ich werde auch in die Kirche gehen. Und im Laufe der Jahrzehnte, die ich verbracht habe, habe ich verschiedene Fälle erlebt, aber auch solche, wo in der Not der Wunsch, sich an Gott zu wenden, wirklich echt und groß war. Als dann die Rettung kam, die Dankbarkeit ist unterblieben, habe diese Menschen da nie wieder in der Kirche gesehen. Ist schade. Aber so war es, glaube ich, zu allen Zeiten. Wir kennen alle die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Von den 10 ist nur einer zurückgekehrt, um Danke zu sagen. Also es ist grundsätzlich ganz schwierig mit Dankbarkeit. Ich denke dabei an so eine Begebenheit, die sich bei einem großen Fest ereignet hat. Der Gastgeber und die Gäste, die haben gute Sachen gegessen. Da gab es unter anderem auch Fisch. Ja, und wie das Schicksal das so will, der Gastgeber hat sie an der Grätte verschluckt, aber so ganz übel. Also war schon ganz blau angelaufen und es sah so aus, dass er bald das Zeitliche segnet. Zum Glück war unter den Gästen ein Arzt, der beherzt in seinen Rachen da reingriff und hat gekonnt diese Grätte rausgeholt. Hat also das Leben gerettet dem Gastgeber und nach einiger Zeit kam der zu sich und weil er sehr wohlhabend war, dann sagte er so ein bisschen gönnenhaft zu dem Arzt, ja, was wollen Sie denn als Honorar haben für den Eingriff? Und da meinte der Arzt, ich möchte gerne ein Drittel von dem bekommen, was Sie bereit waren zu zahlen, als die Grätte noch im Hals steckt. Da sieht man, wie schnell sich das relativiert mit der Dankbarkeit. Das ist so. Aber, und das ist das Bedeutende, bei dem Vers, den ich genannt habe, sei dankbar in allen Dingen. Also nicht nur in den Guten, sei dankbar in allen Dingen. Also auch in solchen, die wir uns niemals selber ausgesucht hätten, die uns mit Angst und Schrecken erfüllen, die uns in Verzweiflung treiben. Und da wird uns gesagt, sei dankbar in allen Dingen. Und ich kann nur jedem empfehlen, machen Sie eine Probe auf Exempel. Wenn Ihnen etwas widerfährt, wovor Sie Angst haben, was Sie mit Schrecken erfüllt, danken Sie Gott dafür, und zwar in dem Bewusstsein, dass wir die Verheißung haben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle, auch die schrecklichsten, weil alles, was uns widerfährt, erstmal die Schranke bei Gott passieren muss. Häufig erkennen wir das erst viele, viele Jahre später, dass das, was uns sehr wehgetan hat, was uns sehr verletzt hat, dass das vielleicht das Wertvollste war, was uns im Leben widerfahren ist. Ich wünsche niemanden leidvolle Zeiten. Und da muss ich immer denken an ein Sprichwort, welches besagt, durch eine Träne sieht man weiter als durch ein Fernrohr. Durch eine Träne sieht man weiter als durch ein Fernrohr. Oder wie der Psalmist sagt, Gott, du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, was ja eigentlich genau dasselbe ist. Also die schwierigen Zeiten sind häufig und wahrscheinlich erst aus der Rückschau betrachtet die wertvollsten, die in unserem Leben passieren. Aber wenn wir das tun, wenn wir Gott für alles danken, dann verliert auch dieses Leidvolle seinen Schrecken. Dann wissen wir, dass wir in Gottes Hand sind und dass uns nicht aus Gottes Hand reißen kann. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch. So heißt es dann weiter. Also schon etwas ganz Wichtiges. Aus sich allein kriegen wir das nicht hin. Das widerstrebt jede Natur, aber wir dürfen Gott darum bitten. Und vielleicht ist ganz gut, diese Entscheidung zu treffen. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Herzen sein. Das ist genau das, was auch dort im Thessaloniker Brief uns nahegebracht wird. Sei dankbar in allen Dingen. So, eine Aufforderung hätten wir schon mal geklärt. Lass uns mal zu der anderen schreiten. Betet ohne Unterlass. Ja, wie soll das denn gehen? betet ohne Unterlass. Nun, es ist vielleicht wichtig, sich bewusst zu machen, hier geht es nicht darum, dass wir ständig mit gefalteten Händen rumlaufen. Das ist schon sehr wertvoll, wenn wir uns Zeit nehmen, auch bewusst die Hände falten, um uns an Gott zu wenden. Aber viel wichtiger ist, dass wir auch sonst immer unser Herz in der Verbindung mit Gott laufen lassen, dass wir, ohne dass wir bestimmte Haltungen einnehmen müssen, dass wir einfach immer die Verbindung zu Gott im Gespräch mit ihm einhalten. Betet ohne Unterlass, wir atmen auch ohne Unterlass. Das machen wir ganz gerne, auch wenn wir schlafen. Und ich habe mal in den wenigen hellen Augenblicken, wo ich in der Schule aufgepasst habe, habe ich erfahren, welche Tonnen unsere Muskulatur im Laufe des Lebens bewegt, damit wir atmen können. Und trotzdem nehmen wir diese Mühe auf uns ganz gerne. Und das Gebet ist ja nichts anderes als Atem für die Seele. Und das ist etwas, was wir einüben können. Der erste Schritt wäre, dass wir das Erste, was wir, wenn wir morgens die Augen aufmachen, was machen wir als Erstes? Wir greifen zum Handy und gucken, was ist in der Welt passiert. Ne? Das ist heutzutage eigentlich so das, was man als Erstes macht. Und vor dem Schlafen wahrscheinlich auch das Letzte, was man macht. Aber dass man dann vielleicht noch etwas dazwischen schaltet und einfach, wenn wir die Augen auftun, dass wir unsere Gedanken an Gott richten. Dafür danken, dass wir gesund aufgewacht sind. Und es gibt so vieles zum Danken. Zum Beispiel, dass wir noch immer in Frieden und Freiheit leben dürfen. Wir wissen auch nie, wie lange das noch so bleibt. Also die Welt ist schon mal zu fürchten. Da müssen wir nur die Nachrichten einschalten. Das wissen wir zu Genüge. Betet ohne Unterlass. Also ich habe für mich eine ganz gute Lösung gefunden. Ich fahre ja notorisch Fahrrad, also nicht nur nach Bielefeld, ich fahre auch mit dem Rad zur Arbeit. Und ich habe vor 5 Jahren meine Gemeinde gewechselt. Ich wohne nach wie vor in Hillen, wo ich gebaut habe, arbeite aber in Petershagen, das sind so 15 Kilometer entfernt. Und ich fahre dann immer mit dem Fahrrad hin und her. Und das ist ganz gut, wenn ich dann morgens ankomme in meiner Gemeinde, da bin ich schon wach. Und wenn ich dann nach Hause komme, da kann ich schon Heier machen. Und unterwegs, so eine Fahrt dauert bei einem älteren Pfarrer, da fährt man ja nicht schnell, das dauert schon mal fast eine knappe Stunde. Sie glauben gar nicht, was ich alles durchbeten kann in dieser Zeit. Und manchmal hat man auch nicht so die Idee, ne? Aber das ist ganz schön, man kann auch singen während der Fahrradfahrt. Und ich habe schon zwischen den entsprechenden Abfahrten, zum Beispiel, da gibt es einen Abschnitt, genau 3 Kilometer, und da passt sehr gut das Lied Befiehl du deine Wege. Passt super. Ja, ein wunderschönes Gebet, ein wunderschönes Gebet. Und wir können auch darauf aufbauen, was andere schon an Glaubenserfahrungen gemacht haben. Für mich zum Beispiel von einer unheimlich großen Bedeutung die 7., 8., 9. Strophe aus diesem Lied, gerade in diesen schweren Zeiten. Ich habe gute Freunde in der Ukraine, die wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Und da heißt es, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regent, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Und auch anderes. Also es ist wirklich ganz gut, die Lieder auswendig zu lernen und sie dann auch, es wird sich schon die Möglichkeit finden, sie auch zu singen. Und das sind ja nichts anderes als Gebete. Also irgendwie hätten wir das schon mal hingedeichselt, also dankbar in allen Dingen, da trifft man die Entscheidung. Betet ohne Unterlass, einfach immer im Gespräch mit Gott bleiben. Und ich kann Ihnen Brief und Siegel geben. Wenn diese 2 Voraussetzungen erfüllt sind, Dankbarkeit für in allen Dingen und ohne Unterlass beten, dann wird sie das Dritte, immer fröhlich sein, von ganz alleine einstellen. Denn dann schenkt Gott auch die Zuversicht und Freude ins Herz. Und wir dürfen wirklich alles vor Gott bringen. Ich muss so ganz konkret daran denken, als am 24. Februar der Krieg ausgebrochen ist, da bin ich von einer Dame aus meiner Gemeinde angerufen worden, mit der Bitte, ein Gebet durchzuführen am Abend. Und das habe ich dann getan. Sind auch recht viele Leute gekommen zu Beginn des Krieges. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde dieses Gebet so lange halten, bis die Ukraine siegt. Und das kann eine lange Zeit dauern noch. Wir wissen auch nicht, wie lange. Aber ich bin mir sicher, gegen das Gebet ist kein Kraut gewachsen. Und ich möchte auch Sie bitten, ganz herzlich, dass auch Sie in Ihrem Herzen für die Ukraine beten. Das Gebet hat eine ungeheure Kraft. Ich muss daran denken, als vor etwa 200 Jahren der siegreiche Feldherr Napoleon sich anschickte, Russland zu überfallen. Und Russland war sehr schwach und die Grande Armee hat ganz Europa erobert. Und dann hat der russische Zar, der nichts anderes aufzubieten hatte, hat gebeten, dass in den Kirchen gebetet wird um Schutz. Und Napoleon hat davon erfahren und hatte natürlich nur Spott und Hohn dafür übrig und meinte, was kann ein Gebet gegen seine 600.000 Bajonetten ausrichten? 600.000. Das, was Putin aufgeboten hat, sind 120.000. Also das Fünffache hatte Napoleon. Er hat sich eine ganz schön blutige Nase geholt. Also gegen das Gebet ist kein Kraut gewachsen. Und sie würde mir eine ganz, ganz große Freude machen, wenn Sie auch einfach in Ihrem Gebet daran denken, auch für die Ukraine zu beten. Wir machen das jetzt jeden Donnerstag und ich bekomme auch wunderbare Rückmeldungen aus der Ukraine, wo ein Pfarrer mir schrieb aus Lemberg und bedankte sich für die Gebete und meinte, da geschehen wirklich Wunder, da fliegen welche Raketen und die verglühen irgendwo am Himmel, so unerklärterweise. Es passiert auch sowas, was eigentlich in James Bond findet, so passiert. Ich weiß nicht, ob Sie GoldenEye gesehen haben, wo die russischen Raketen so umprogrammiert wurden, dass sie sich selber, also gegenseitig zerstörten. Da haben die Russen welche Raketen losgeschickt und die sind zurückgekehrt. Also genau an den Ort, wo sie abgeschossen wurde. Auch eine gute Verwendung. Ja. Und was mir noch wichtiger ist und ein ganz großes Anliegen, wie wir für die Ukraine beten, dass bei dem geschundenen Volk in der Ukraine keine Hassgefühle groß werden oder Rachegefühle, dass das geschieht, was wir heute in der Epistellesung gehört haben, lass nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Und da habe ich von einem wunderbaren Fall erfahren. Während dieses Krieges in der Ukraine ist es so, dass die russischen Soldaten, wenn sie untereinander kommunizieren, dann durch das ukrainische Mobilfunknetz. Und das hören die Ukrainer ja auch mit. Und deswegen wissen sie auch, wo sie hinschießen sollen. Aber nicht nur das. Die hören auch regelmäßig die Gespräche ab, welche die russischen Soldaten mit ihren Familien führen. Und da wurde ein Gespräch aufgenommen, wo ein russischer Soldat mit seiner Ehefrau sprach. Und die Frau hat ihn ermuntert, die Ukrainerinnen zu vergewaltigen. Und hat ihm ihre Erlaubnis gegeben, also er darf das gerne machen, sie sei damit einverstanden, er soll nur zusehen, dass er Kondome benutzt, damit er nicht krank wird. Aber ansonsten wäre alles soweit in Ordnung. Es wurde dieses Gespräch abgehört und auch die Anrufer wurden identifiziert. Also dann irgendwann einmal sah man im Internet das Foto von diesem Soldaten und das Foto von seiner Frau. Und ein paar Tage später ist dieser Soldat in die ukrainische Gefangenschaft geraten. Und was meinen Sie, was haben die Ukrainer mit ihm gemacht? Die haben seine Frau angerufen, die Telefonnummer hatten sie, von seinem Handy aus, und haben gesagt, sie kann sich ihren Mann jetzt gesund und wohlbehalten wieder abholen. Und das war wirklich für mich, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Und dass Gott dieses Wunder tut, dass da kein Hass sich hochschaukelt, sondern dass eben diese biblische Weisung befolgt wird, das wäre für mich ganz wichtig. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, Sie machen mir eine große Freude, wenn Sie jetzt die Ukraine auch in Ihr Fürbittengebet aufnehmen wollen. Und ansonsten, lass uns mal zusehen, sei dankbar in allen Dingen, bitten ohne Unterlass und dann wird das andere, die Freude, sich schon von ganz alleine einstellen.
Amen.
Und das gehört auch zu der Tradition, dass ich mir ein Lied hier wünschen darf, und das habe ich auch getan. Und dieses Lied reicht auf dem Fahrrad für einen Kilometer. Und das ist das Lied Leuchtend strahlt des Vaters Gnade aus dem oben Heimatland.